Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist wohl der bekannteste Vers aus dem 139. Psalm. Ein Text, der Geborgenheit ausstrahlen soll und Zuversicht. Aber in diesem alten Gebet von König David finden sich noch viele andere spannende Gedanken, eine wahre Fundgrube, wenn es um das Thema Selbstannahme und Gottesbilder geht. Damaris Hoppe ist Theologin, Sozialarbeiterin und Seelsorgerin. Sie hat sich intensiv mit dem Gebet von König David befasst und seine Gedanken ganz neu zugänglich gemacht. Das Buch, das daraus entstanden ist, trägt den Titel »Gesehen, geliebt, gehalten, wie Psalm 139 dir hilft, dich selbst anzunehmen«. Mit ihr spreche ich jetzt über ihr Buch. Hallo Damaris.
Hi. Hallo Stefan.
Damaris, du bist Theologin, Sozialarbeiterin, Seelsorgerin, engagierst dich für Frauen aus Zwangsprostitution und Menschenhandel. Wie kam da das Thema Selbstannahme tatsächlich in dein Blickfeld?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich finde, das Thema Selbstannahme ist ja ein Thema, was uns eigentlich alle anbelangt. Ganz egal, was wir für einen Hintergrund haben oder für ein Geschlecht oder für ein Alter. Wir sind immer wieder neu herausgefordert, merke ich auch bei mir selbst, ein liebevolles Ja zu uns zu finden. Und du fragst nach diesem Thema Menschenhandel, warum es genau in diesem Blick auch mit den Frauen in meinen Blick geraten ist. Das war an einem Abend, das schreibe ich auch in meinem Buch, da bin ich zu unserem Schutzhaus gefahren. Ich habe in der Zeit als Sozialarbeiterin dort gearbeitet und ich hatte vor, mit den Frauen Bibel zu lesen. Die Frauen wussten, dass ich nicht nur Sozialarbeiterin bin, sondern auch Pastorin, und so kam das einfach, dass sie mich gefragt haben, Damaris, hast du nicht Lust, mit uns mal Bibel zu lesen? Und da war ich natürlich direkt dabei, habe mich auch sehr gefreut. Bin dann hingefahren, alle Frauen saßen auf dem Sofa und ich hatte ihnen Bibeln mitgebracht, weil keine von den Frauen eine eigene Bibel hat. Und ich dachte einfach, lass uns doch mit Psalm 139 starten. Das ist ja ein Psalm, mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen. Und eine Frau hat angefangen, diesen Psalm zu lesen. Und ihr hat es überhaupt nicht gefallen, was sie da gelesen hat. Du hast ja gerade diesen Anfang von dem Psalm auch zitiert. Und genau diesen Anfang hat sie vorgelesen, dass Gott sie sieht und sie kennt. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist viel zu gruselig, und hat ihre Bibel auf den Boden geworfen. Und da habe ich realisiert, okay, wow, es hängt so viel miteinander zusammen. Wie sieht Gott mich? Was denke ich, was Gott über mich denkt? An was denke ich, wenn ich generell an Gott denke? Was habe ich für ein Gottesbild? Was habe ich für ein Bild also bei mir selbst? Wie denke ich über mich? Kann ich mich annehmen, so wie ich bin? Und glaube ich, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin, mit allen Höhen und Tiefen und auch Kämpfen und Verletzungen, die da drin liegen?
Ja, das heißt, das ist, eben an. Ja, das ist ja nochmal, wie du sagst, ne, man geht da so rein in so ein, man hat den Vers schon auf vielen Kärtchen gelesen, dass du wunderbar gemacht bist, wunderschön. Und dann, das fand ich so krass, auch wie du das erste Mal erzählt hast, du liest diesen Vers ganz ohne Hintergedanken, ohne viele Hintergedanken diesen Frauen vor und dann explodiert was. Mhm. Das ist schon krass. Also war das so ein besonderes Erlebnis für dich, wo du gesagt hast, boah, krass, da müssen wir mal drüber reden.
Ja, total. Und ich fand es aber auch bewundernswert, weil ich dachte, wann habe ich denn schon mal die Bibel hingeworfen? Also das habe ich bisher noch nie gemacht. Ist ja eigentlich auch schön, aber ich fand es so toll, dass sie sich getraut hat, so ehrlich zu sein, zu sagen, nee, was ich jetzt hier lese, das macht mir Angst. Und da dann auch einfach weiterzusprechen und zu ergründen, okay, warum macht es dir denn Angst? Wie denkst du denn, dass Gott ist? Weil sie hatte natürlich ganz stark dieses Bild von dem Polizistengott, der Gott, der mit erhobenem Finger dasteht und ja schimpft mit ihr, was sie erlebt hat. Dabei konnte sie ja natürlich nichts dafür, dass sie diesen Hintergrund hat von Menschenhandel und Zwangsprostitution.
Das heißt, es war für sie eine richtige Provokation, das zu lesen?
Ja, Provokation oder auch Schock.
Mhm. Krass.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja.
Und das finde ich aber auch so toll, gerade für Christen, die schon lange mit Gott gehen oder schon lange auch eine Kirche besuchen. Manchmal lesen wir Sachen in der Bibel und machen uns gar nicht mehr so tief Gedanken, was lesen wir da und was bedeutet es eigentlich wirklich? Also was bedeutet es wirklich für mich, Damaris, dass Gott mich jetzt in diesem Moment sieht, wo ich diesen Podcast aufnehme?
Das ist so gerade bei diesen Vers, du bist wunderbar gemacht. Es gibt ja so Untersuchungen, wie lange stehen Männer vorm Spiegel, wie lange stehen Frauen vorm Spiegel. Das ist ja auch sowas, ne? Also wenn ich mich morgens angucke, dann zu sagen, so ein Vers auf den Spiegel zu kleben und sagen, du bist wunderbar gemacht, da kommt dann bei mir gleich eher, warte mal ab, ich muss noch kurz zum Friseur oder keine Ahnung, ja. Also das ist schon ein mega steiler Satz, ne? Also meine Güte. Du hast diese Erfahrung gemacht mit den Frauen aus Zwangsprostitution, aus Menschenhandel. Das ist ja ein Bereich, wo unser einer sehr, sehr wenig Kontakt nur hat. Was hast du denn da erlebt, wenn man da dieses Thema positives Selbstbild mit diesen Frauen angeht? Ist das ein ganz langer Weg? Ist das sowas, wo die dann sagen, meine Güte, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Was für Erfahrungen hast du denn da so gemacht?
Also da würde ich sagen, auch wenn dieses Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution viele Parallelen hat in den Leben von den einzelnen Frauen und Mädchen, ist jede Frau unterschiedlich und jede Frau hat ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Ressourcen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass sie unfassbares Leid erlebt haben in ihrem Leben. Sie wurden gegen ihren Willen festgehalten, mussten sich gegen ihren Willen prostituieren. Niemand hat sich da frei dafür entschieden. Und da ist es natürlich schon steil, gerade auch solche Sätze wie, du bist wunderbar gemacht oder Gott sieht dich und kennt dich, er ist immer bei dir. Ja, da ist schon die Frage, wie nimmt so eine Frau das auf und wie können wir sie da auch gut begleiten? Also gerade jetzt mit diesem Satz, du bist wunderbar gemacht, merke ich ja unabhängig, was für einen Hintergrund wir haben. Ich glaube, uns Frauen fällt es allgemein schwer, uns so als wunderbar zu bezeichnen, weil wie du sagst, man findet immer irgendeinen Punkt, wo man nicht mit sich zufrieden ist, sei es jetzt optisch oder charakterlich oder auch geistlich, manchmal weitet es sich ja auch aus, dass man sich fragt, ja, glaube ich genug, bin ich gut genug im Ehrenamt etc. Und da zu erkennen, ja, Gott sieht mich und er wendet sich mir zu mit offenen Armen, er hat alles für mich getan, ich muss nichts mehr leisten, ich darf ihm einfach glauben und vertrauen, der Weg zu ihm ist frei. Und er hat diese offenen Arme und nicht diese erhobenen Zeigefingerarme. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und da habe ich auch bei den Frauen gemerkt, das zu erkennen, hat einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. So zu erkennen, Gott setzt sich mit mir in das tiefe Dunkle. Er war dabei, auch in den Momenten, wo es schwierig war. Auch wenn ich in den Momenten gerungen habe und ihn nicht gespürt habe, er war trotzdem dabei. Und da merken wir schon im Schutzhaus, dass es große Auswirkungen hat und Frauen dann auch anfangen, an Gott zu glauben und sich für ihn zu öffnen.
Da geht es ja auch ganz stark bei dem, was du eben auch gesagt hast, um das Thema Ehrlichkeit. Also so diese, ne, bin ich Gott gegenüber ehrlich oder bete, denke ich vielleicht nur, wenn ich bete, nur, dann erzähle ich ihm nur das, was er wissen darf und der Rest oder so. Wie wichtig ist es für dich da, dieses Thema Ehrlichkeit in dem Zusammenhang?
Extrem wichtig, extrem wichtig. Und auch da gilt, egal ob wir noch nichts mit Gott zu tun haben oder ob wir schon 100 Jahre gefühlt Christen sind, wir dürfen und ich finde, wir müssen auch ehrlich vor ihm sein, weil er kennt uns ja eh, er weiß eh, was uns beschäftigt. So heißt es auch in Psalm 139. Und ich finde es auch so wichtig zu merken, gerade auch in manchen Momenten im Leben, wenn es wirklich düster ist und hart auf hart kommt, da bleibt einem manchmal das Lob Gottes im Hals stecken. Da kann man ihn gerade nicht loben. Und dann zu sagen, Gott, ich kann dich nicht loben, ich möchte dich vielleicht gerade auch nicht loben und du bist trotzdem treu an meiner Seite und du drehst dich nicht beleidigt weg, sondern du freust dich, wenn ich ehrlich bin und wir werden das zusammen durchgehen. Das finde ich ein großer Schatz.
Wie bist du denn bei dem Thema gerade auf den 139. Psalm gekommen? Da gibt es ja diesen bekannten Vers, du bist wunderbar gemacht. Da gibt es zwar noch viele andere Verse und es ist ja ein Psalm, der von König David geschrieben worden ist, der auch kein ganz einfacher Charakter war, was seinen Umgang mit Frauen anging. Aber warum gerade Psalm 139? Was ist dir da so wichtig?
Ich finde, in diesem Psalm steckt einfach so viel drin. Also so arg viel exegetisch kann man rausholen. Gerade auch dieses, dass Gott uns kennt, kam jetzt in dem Gespräch mit dir schon öfter vor. Gott kennt uns und man stellt sich ja die Frage, was bedeutet das? Weil ich kenne so viel. Ich kenne Joghurt, ich kenne meine Nachbarin, ich kenne den Brunnenverlag, ich kenne Verschiedenes. Aber was bedeutet es konkret, dass Gott uns kennt, mich kennt, meine Geschichte kennt und mein Leben kennt? Und da finde ich das so spannend, weil Psalm 139 ist auf Hebräisch verfasst, wie das ganze Alte Testament. Und bei dieser Sprache ist es so, dass es weniger Wörter gibt als im Deutschen. Das heißt, einzelne Wörter haben viel mehr Bedeutungen, ist ja klar, weil es nur wenig Worte gibt. Und dieses Wort für kennen heißt auf Hebräisch Yada. Und es hat ganz viele Bedeutungen von intensiv verstehen, mitfühlen, kennen, bekannt sein, aber sogar auch intim sein. Und das ist ja schon auch irgendwie merkwürdig. Im ersten Mose-Buch heißt es, dass Adam seine Frau Eva erkannte, dieses gleiche Wort ja da, und sie schwanger wurde. Aber das zeigt mir einfach, dieses Kennen Gott uns gegenüber ist was ganz Tiefes und was ganz Ganzheitliches. Er kennt uns so, wie uns kein anderer kennt. Und dadurch, dass er der liebende Vater ist, ist das eine richtig gute Botschaft.
Wow. Es gibt ganz viele Stellen aus dem 139. Psalm. Du gehst das in deinem Buch sehr intensiv durch. Und es war mir ein Fest, das beim Lektorieren selber nochmal so durchzuarbeiten, mit diesem Blick auf diese Thematik. Was ist denn, kannst du sagen, was der Vers ist oder die Stelle aus dem Psalm, der dich am meisten berührt hat?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Was hat mich am meisten berührt?
Oder vielleicht, was du neu entdeckt hast, weil du sagst ja selber, man kennt den und dann liest man auf einmal was und denkt, ach du meine Güte, so habe ich das ja noch gar nicht gelesen. Ja.
Also was ich neu entdeckt habe für mich, auch jetzt im Kontakt mit den Frauen, aber auch generell für mich und meine Freundinnen, die wir keinen schlimmen Hintergrund haben von Menschenhandel, ist dieses, dass Gott sagt, er hat uns im Mutterleib geformt und uns gewoben. Dieses Wort weben, jetzt komme ich wieder ins Hebräische, das ist unfassbar toll, weil in diesem Wort weben, also Gott webt uns, steckt so eine Komponente drin von Buntweberei. Und das war früher eine Webtechnik, da hat man ganz kostbare Stoffe und Gold- und Silberfäden in die Webtechnik integriert, um eben einen wunderbar teuren, wertvollen Stoff herzustellen, zum Beispiel Brokat. Und ich finde es so faszinierend und so berührend, dass als Gott mich gewoben hat oder auch jetzt die Zuhörer oder die Frauen im Schutzhaus, dann dachte er nicht an Unterhemd, wo es irgendwie egal ist, ob es dreckig ist, weil man sieht es nicht, oder an so eine Socke oder einen Putzlappen, sondern er dachte an was ganz Kostbares. Und ich schreibe im Buch, dass wir ein Hauch von Luxus sind, den Gott sich gegönnt hat. Und ich finde es eine ganz andere Perspektive auf das eigene Leben, so zu erkennen, okay, wow, als Gott mich gewoben hat, hat er mich mit Gold- und Silberfäden durchzogen.
Wow, das ist ein schönes Bild. Gab es denn für dich persönlich ein Schlüsselerlebnis in Sachen Selbstannahme? Also du hast die Geschichte mit den Frauen erzählt, aber ist das für dich schon länger ein Thema? Und wenn ja, wie war das? Was war das für dich?
Ja, also eigentlich schon seit 2011. So richtig, sitzt wirklich schon lange Zeit her. Ich habe nach dem Abi und vor meinem Theologiestudium eine Lobpreisschule gemacht. Und dort gab es mal einen Frauenabend und da wurde von den Leitern über das Thema Selbstannahme gesprochen und auch über Selbstliebe, ob man sich selbst annehmen kann und so weiter. Und jede von uns Frauen oder Mädels hat einen Zettel bekommen, wo wir aufschreiben durften, was wir an uns nicht so gerne mögen, was uns irgendwie schwerfällt an unserem Charakter oder unserem Optischen. Und dann durften wir es vorne ans Kreuz legen, so sinnbildlich dafür, dass wir das Gott geben und dass wir trotzdem anerkennen wollen, dass er uns gut gemacht hat und seiner Stimme glauben wollen. Und da war das für mich so schockierend zu sehen, dass jede Frau aufgestanden ist und jede Frau was an sich auszusetzen hatte. Also vorne hatten wir wirklich einen riesigen Zettelberg mit Zetteln und da habe ich, ja, das hat mich richtig schockiert, weil ich habe mich ja umgesehen und manche Frauen, die waren so hübsch und so toll und so begabt, wo ich dachte, Mensch, euer Zettel müsste leer sein. Wie kann das sein, dass ihr hier auch was auszusetzen habt? Ihr seid doch so toll. Aber Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen ja nicht immer miteinander überein. Und ja, aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass jede Frau so ein Päckchen zu tragen hat und wir auch, ja, da herausgefordert sind im Thema Selbstannahme.
Ja, und das Spannende ist, was du gerade auch sagst, dieses Ehrlichwerden, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, und dass man dann verblüfft ist, dass man nicht alleine der Einzige ist oder die Einzige ist, die sich damit rumträgt. Das ist eine spannende Sache. Ist eigentlich nochmal so ein bisschen so ein Statement dazu. Lasst uns ehrlich über das reden, was uns im Leben wirklich bewegt und belastet. Ja. Damaris, du hast dich jetzt über Monate mit diesem Buchprojekt beschäftigt. Du bist intensiv ins Thema eingestiegen. Wie gesagt, ich fand es schön, da als Lektor auch mit dabei zu sein. Gibt es da etwas, was dich unterwegs in Anführungsstrichen selbst überrascht hat?
Ja, absolut. Also eigentlich richtig viel. Ich weiß, als ich so das Inhaltsverzeichnis vom Buch geschrieben habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was soll alles in das Buch rein? Und ich bin sehr stark an diese Verse gestoßen, die die Zuhörer wahrscheinlich kennen oder zumindest schon mal gehört haben, weil dieser Psalm 139 ist ja wunderschön. Also ich finde es einer der schönsten Psalmen. Und dann kurz vor Schluss wird er unterbrochen durch was irgendwie gar nicht reinpasst. Da schreibt David, dass er die Gottlosen hasst, dass er die Feinde hasst, dass er ihnen den Tod wünscht und dass er einfach hofft, dass Gott ihn auf den richtigen Weg führt. Also so diese Zeile mit Wörtern wie Hass, dachte ich, ach du meine Güte, wie kriege ich die denn verwoben mit dem Thema Selbstannahme, dass es ermutigend ist. Und das hat mich selbst überrascht, so auch verschiedene Kommentare zu lesen und zu merken, wenn man Psalm 139 liest, könnte man meinen, David geht es gut, weil er schreibt solche Sachen wie, Gott, du siehst mich, du durchforschst mich, ich bin wunderbar gemacht, alle Tage meines Lebens sind in deinem Buch aufgeschrieben, aber man geht davon aus, dass es ihm nicht gut ging, als er diesen Psalm geschrieben hat. Konkret holt man aus diesen Versen raus, da sind sich die Theologen zwar nicht 100% sicher, sind im Gespräch wie so oft, aber man geht davon aus, dass er, während er den Psalm geschrieben hat, selbst Anfeindung erlebt hat, dass ihm eine Gruppe an Menschen, diese Gottlosen, gegenüberstanden und die ihm fälschlicherweise Götzendienst unterstellt haben, weil dieses Wort der Weg der Mühsal, von dem er schreibt, kann auch mit der Weg des Götzen übersetzt werden. Und da zu merken, okay, David war eigentlich in der Lage, da ging es ihm schlecht, da wurde er auch ungerecht behandelt und trotzdem klammert er sich an diesen Wahrheiten fest und trotzdem stellt er die wie so das Banner über sein Leben. Das hat mich sehr überrascht.
Krass, also ich meine, das war ja auch die Herausforderung, du kannst ja nicht ein Buch über einen Psalm schreiben und dann sagen, komm, die letzten Verse lassen wir weg.
Ja, genau. Das ist ja genau, auch nicht das so wollte ich auch, weil ich finde, sie werden oft weggelassen, auch in Kirchen manchmal, auch in Predigten, weil sie ein bisschen sperrig sind, aber da steckt ganz viel drin. Ja, gerade auch im Thema ehrlich sein, in Gefühlen, ehrlich sein vor Gott. Ja. Gefühle annehmen.
Oh, da sind die Psalmen ja an manchen Stellen echt eine Vorlage. Ne? Also da gibt es ja Verse, wo ich sage, das würde ich jetzt vielleicht nicht im Gottesdienst vorlesen. Schlag meinen Feinden die Zähne aus oder solche Geschichten.
Ja.
Das ist schon hart, sehr heftig.
Aber ist auch ermutigend, oder? Dass wir so mit Gott sprechen können?
Ja, wie würde denn eine Gemeinde aussehen, in der sowas passiert? Also stell dir mal vor, bei euch in der Gemeinde würden die Leute so ehrlich beten. Ui.
Ja.
Ja. Spannend, aber dann kann man da anfangen, wo man ist und das ist ja beim Thema Selbstannahme auch wichtig, dass man sich nichts vormacht, sondern sagt, ja, Baustelle, da müssen wir ran. Stichwort Selbstwert, Selbstannahme, dein Buch hat das zum Thema gemacht und gibt einen sehr, sehr positiven Ansatz für Frauen speziell, sich auf den Weg zu machen, den eigenen Wert zu entdecken und auch die eigene Rolle vielleicht neu zu finden. Wenn man so in Social Media unterwegs ist, aktuell gibt es ja so eine Strömung von jungen christlichen Influencerinnen, die eher so in das traditionelle Frauenbild unterwegs sind, sehr, sehr konservativ und wo die Rollen von Frauen, hat man so den Eindruck, als jemand, der das ab und zu mal so konsumiert, wo die Rolle der Frau nochmal zementiert wird und so, also rückgewandt, sehr traditionell das Ganze. Wie nimmst du das denn wahr? Ist das was irgendwie jetzt für dich, wo du sagst, nee, das geht gar nicht? Oder ist das für dich ein Zeichen, dass da was ganz Neues aufbricht?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da bin ich in den letzten Monaten auch schon ein kleines Stück Weg gegangen. Also ich erinnere mich dran, als ich das erste Mal auf diese Dread Wife oder Dread Moms Bewegung gestoßen bin. Das war an einem Abend, da war ich mit dem Handy so im Bett, kurz vorm Schlafen. Und es waren amerikanische Accounts. Und ich war richtig geschockt, dass viele Frauen auch jetzt bewusst wieder nur Kleider tragen oder auch diese Hütchen auf dem Kopf, diese Hauben. So richtig, richtig traditionell, wie vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin da richtig in so ein Rabbit Hole, sagt man ja. Ich bin richtig eingestiegen, habe ganz viele Reels angeguckt und war danach einfach geblättet und dachte, ach du meine Güte. Also ich war richtig geschockt, ehrlich gesagt. Und dann gerade auch in Gesprächen mit Freunden oder auch mit meiner Mentorin habe ich so für mich rausgefiltert, dass ich grundlegend in der Hinsicht, gerade auch wenn Frauen Mütter sind und traditionelle Mutterrollen leben, will ich mir diese Einstellung bewahren, dass ich glaube, jede Mutter liebt ihre Kinder und jede Mutter möchte das Beste für ihre Kinder. Und deshalb will ich eigentlich gar nicht drüber urteilen, wie sie das jetzt konkret ausübt. Was ich allerdings wichtig finde, ist, dass man sich bewusst macht, okay, bloß weil jemand jetzt traditionellere Glaubens- oder Rollenbilder lebt und sich damit auf die Bibel beruft, bedeutet es nicht A, dass es wirklich so ist, exegetisch, und bedeutet es B auch nicht, dass Gott die Person dann mehr liebt oder mehr sieht als eine Frau, die eben nicht traditionell ihre Familie oder ihr Rollenbild füllt. Das fand ich wichtig. Also mittlerweile denke ich, für mich ist es nichts. Jede Person hat selber die Freiheit zu entscheiden, solange sie nicht irgendwelche schlimmen Grenzen übertritt, die straffällig sind oder einfach schlecht. Für das Kind würde ich sagen, sie darf selber entscheiden, ob sie ein Kleid anzieht oder eine Hose. Wenn sie es eben vom Religiösen dann auch trennt und nicht sagt, alle mit Hosen sind jetzt plötzlich falsch.
Ja, das ist ein, beantworten. Das ist ein Riesenthema. Das wird natürlich auch manchmal genutzt, solche Ideen, um Machtbild zu prägen innerhalb von Gemeinden. Ja. Das ist natürlich dann heftig. Gut, aber das ist ein Riesenthema, das wäre, glaube ich, nochmal ein extra Interview wert.
Ein Punkt vielleicht noch, den finde ich spannend. Gerade in dem einen Reel, was ich da gesehen habe, meinte eben diese Dreadwife, ihr Mann ist arbeiten, sie ist mit den Kindern daheim. Sie stellt sich den Wecker auf eine Stunde, bevor der Mann kommt und räumt dann alles auf, tut sich nochmal anziehen, Make-up auftragen und macht sich schick für ihren Mann. Ich bin ja jetzt auch Mutter von zwei Kleinkindern und unsere Kinder sind noch zu Hause. Die Große ist im Kindergarten, der Kleine ist zu Hause. Und wenn mein Mann manchmal von der Arbeit heimkommt, sieht es ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und so sehe ich auch aus. Vielleicht hängt irgendwo noch Babybrei oder so. Wo ich mich schon gefragt habe, okay, wow, die Person macht es anders. Und ja, im ersten Moment tritt sie mir auf die Füße, weil ich lebe es anders. Und da aber dann zu reflektieren, okay, egal wie wir es leben, Gott liebt uns beide gleich. Mhm. Und solange der Mann das jetzt nicht irgendwie von ihr erwartet, aus irgendeinem ganz komischen patriarchalen Anspruch, darf sie es so leben, weil sie zeigt damit ihrem Mann Wertschätzung. Und gleichzeitig, ich liebe meinen Mann genauso und er weiß, auch wenn ich jetzt keinen frischen Lippenstift drauf habe, ich liebe ihn trotzdem und es passt für unsere Familie. Ich glaube, es ist wichtig, dass es für die eigene Familie passt.
Mhm. Das heißt, egal auf welcher Seite man steht, also auch dieser Blick in Richtung Selbstwert und sich ganz stark um sich selber kümmern, das kann, oder auch dieses traditionelle Bild, das ist immer die Frage, welche Motivation steht dahinter und inwieweit betrifft das mein Verhältnis, mein Gottesbild, ja, oder mein Glauben. Mhm. Okay, das heißt, man sollte
versuch da irgendwas zu verdienen
dadurch. Ja, genau. Ja, da wird es dann immer schwierig. Das kann man ja auf beiden Seiten. Ja, cool, genau. Danke. Für wen hast du dein Buch geschrieben? Hast du jemanden konkret im Auge gehabt, wo du gesagt hast, die müssen das lesen?
Ja, also ich hatte Frauen verschiedenen Alters konkret vor Augen. Ich habe auch eine Freundin immer an sie gedacht, sie ist keine Christin. Weil mir ist es wichtig, dass auch Frauen das lesen können, die eigentlich jetzt nichts mit Gott am Hut haben. Natürlich, es ist sehr biblisch, aber ich glaube, es ist auch sehr alltagsrelevant und sehr pragmatisch. Auch mit gerade Ansätzen aus Seelsorge, Beratung, Psychologie, der innere Kritiker. Damit kann man auch was anfangen, wenn man noch nicht an Gott glaubt oder auch bewusst nicht an Gott glaubt. Hoffe ich zumindest.
Ja, es ist auf jeden Fall, also man, du erklärst ja auch vieles dazwischen, du setzt nichts voraus, das finde ich ganz wichtig. Dein Buch ist jetzt schon ein bisschen auf dem Markt, du bist zu Vorträgen unterwegs, hast schon einige Rückmeldungen gekommen. Welche Reaktionen haben dich am meisten bewegt und berührt?
Also eine Frau kam zu mir nach einem Vortrag mit Tränen in den Augen und meinte, sie hätte ganz viel neues Gold entdeckt. In dem Buch geht es auch darum, dass wir nach Gold suchen, nach Gold graben, weil unser Gold, das, was Gott in uns hineingelegt hat, so oft von Schlamm überschüttet wird. Also gerade vom inneren Kritiker oder von Selbstzweifeln. Und das hat mich so gefreut, weil ich finde, gerade Tränen sind so der Ausdruck der Seele. Das hat mich richtig gefreut. Die Frau war schon so um die 60, wo ich dachte, wow, wie schön, dass Gott, ja, dass Gott heute noch Herzen bewegt und Gold finden lässt.
Das heißt, dein Buch ist auch nicht unbedingt nur für junge Frauen oder Mittelalte, kann eigentlich jeder lesen.
Ja, kann jeder lesen.
Und jede. Im Blick auf dein Buch, was ist dein größter Wunsch?
Mein größter Wunsch ist, dass Frauen ermutigt werden, Gold finden, sich neue Gedanken machen, wer bin ich in Gottes Augen, er sieht mich, er liebt mich und er trägt mich, er hält mich, was bedeutet das für meinen Alltag? Und dass sie lernen, auch so diesem inneren Kritiker, der Stimme, die uns immer wieder kleinreden will, ja einfach entgegenzutreten. Geduldig und langsam, aber Schritt für Schritt.
Ein schönes Schlusswort. Damaris, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche deinem Buch und dir noch viel Erfolg und dass da ganz viele Menschen von bewegt werden. Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Stefan. Ich danke dir auch.
Mein Gast heute war Damaris Hoppe. Mit ihr habe ich über ihr neues Buch gesprochen. Gesehen, geliebt, gehalten, wie Psalm 139 dir hilft, dich selbst anzunehmen. Es hat 192 Seiten, kostet 16 Euro. Wenn unser Gespräch Ihnen Lust gemacht hat auf mehr, das Buch gibt's beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online zu kaufen. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.